Ja, ich möchte heute über ein Thema sprechen, was sich auch so in der Reihe befindet, die wir gerade in der Gemeinde besprechen. Es geht um Nachfolge und Jens hat da schon mit zwei Predigten vorgelegt und ich möchte heute über Lieben mit Gegenwind sprechen. Lieben mit Gegenwind. Eben klar, was das heißt? Ist immer schön, die Fragezeichen auf den Gesichtern zu sehen. Gegenwind kennt irgendwie jeder, wenn man mal Fahrrad gefahren ist. Hier, Frank, ne? Passionierter Fahrradfahrer. Gegenwind beim Fahrradfahren ist irgendwie nicht so schön, erfordert mehr an Kraft. So, das kann anstrengend sein. Ja? Mit Rückenwind zu fahren ist weitaus schöner. Und genauso ist Nachfolge. Jesus Nachfolge nur mit Rückenwind ist richtig gut, ne? Ist schön. Aber wir sehen schon im Alten Testament, wir sehen es im Neuen Testament, in den Evangelien, wie auch in den Briefen, dass Nachfolge manchmal mit Gegenwind zu tun hat. Und dieser Gegenwind kann damit zu tun haben, dass wir Konflikte erleben als Menschen. Konflikte, die sich in unserer Familie befinden, die sich im Hauskreis, in der Kleingruppe befinden, Konflikte, die sich innerhalb der Gemeinde abspielen, ist den meisten von uns irgendwie nicht unbekannt, ja? Diesen Gegenwind können wir erleben, weil wir einfach feststellen, dass Menschen gegen einen sind. Am Arbeitsplatz, irgendwo, in den Medien. Diesen Gegenwind kann man erleben, weil man einfach kritisiert wird. Und da lasse ich mal völlig offen, ob das zu Recht oder zu Unrecht ist. Das ist an der Stelle nicht entscheidend. Aber in jedem Fall kommt immer so dieses Gefühl von Gegenwind auf. Und selbst wenn wir diesen Gegenwind in unserem Leben erleben, ruft Jesus uns dazu auf, ihm in diesem Gegenwind zu folgen. Weil er genau denselben Weg gegangen ist. In Epheser 5, Vers 1 lesen wir Folgendes. Schreibt Paulus: Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen. Und hat sein Leben für uns hingegeben, wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Das ist fett, würde ich sagen. Also Paulus fängt gar nicht irgendwie niedriger an, so erstmal die Latte ein bisschen klein halten und gucken, ne, dass man kleine Babyschritte macht, sondern, das war ein Zitat aus dem Film, sondern einfach mal richtig in die Vollen reinlangen. Ja? Nehmt euch Gott zum Vorbild. Warum? Weil dieser Gott seinen einzigen Sohn gegeben hat und dieser Jesus ist für uns auf die Erde gekommen, ist so richtig durch Gegenwind hindurchgelaufen und hat das Beste getan, was uns Menschen jemals passieren kann. Er hat sein Leben für unsere Schuld auf sich genommen und dafür gesorgt, dass wir durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung mit Gott versöhnt werden können, dass wir ewiges Leben haben. Er ist den Weg gegangen. Wir sollen uns also Jesus, wir sollen uns Gott selbst zum Vorbild nehmen. Und die Frage ist, wie geht das? Wie schaffe ich es, andere zu lieben, wenn ein Konflikt da ist, wenn Menschen einen anfeinden? Und den ersten Punkt, den ich da betonen möchte, ist, und der ist nicht so ganz einfach, der Punkt, es geht darum, anders zu handeln, als wir es normalerweise tun würden, nämlich es geht darum, die anderen zu segnen. Aber bevor ich zum Segnen komme, will ich mal kurz ein paar Beispiele aufführen, wie wir es nicht tun sollten. Und wahrscheinlich sind die uns mehr oder weniger bekannt, und zwar meistens nur von dem Nachbarn. Glücklicherweise ist man selbst eigentlich da ganz frei von den Dingen, die ich nenne. Einfach mal drüber nachdenken, ja? Andere unter Druck setzen, wenn Konflikte da sind, wenn Anfeindungen da sind, wenn irgendwas da ist, ja? Irgendwie unter Druck setzen, jemand zwingen, etwas zu tun, um diesen Konflikt zu lösen, wo diese Person noch gar nicht an dem Punkt ist, das überhaupt tun zu können, ist ein schlechtes Mittel der Wahl, ja? Das geht bis dahin, dass man ja dazu neigen kann, als Christ jemand zu drängen, jemand anders zu vergeben. Vergeben ist was durchaus Christliches. Ja? Gott wünscht sich Vergebung und Gott ist Spezialist in Vergebung. Und wie gesagt, wenn wir Gott zum Vorbild nehmen sollen, dann geht es auch um Vergebung. Der Punkt ist, Gott hat uns freiwillig vergeben. Und Gott hat uns nicht aus Zwang vergeben, weil er musste, weil er nicht anders konnte, weil er sonst nicht gewusst hätte, wie er den ganzen Haufen hier wieder zusammenkriegt, sondern er wollte uns vergeben. Und deswegen kann man Vergebung nie verordnen, nie unter Druck erzwingen. Manipulieren und kontrollieren, das geht so eins ins andere über, ja, ich erwähne diese Worte mal zusammen. Das hat was damit zu tun, dass man so auf subtile Art und Weise versucht, jemanden dahin zu kriegen, wo man ihn hinhaben will. Ja? Und das kann zum Beispiel dadurch passieren, dass man jemand schlechtes Gewissen macht. Das funktioniert mit religiösen Mitteln noch am besten. Also wir haben eine Fundgrube an Bibelsprüchen in der Bibel, die dazu geeignet sind, in der richtigen Situation angewandt, anderen Leuten ein schlechtes Gewissen zu bereiten, um sie dahin zu bringen, wo wir sie hinhaben wollen. Ist das böse, wenn ich das so ausdrücke? Könnt ihr mir folgen? Habt ihr sowas schon mal erlebt? Ich hoffe nicht. Aber es passiert. Es passiert in der Kindererziehung, es passiert zwischen Ehepaaren, es passiert im, was weiß ich, irgendwo im Gemeindekontext. Ich habe jetzt letztens noch eine Geschichte, die ich jetzt nicht genau benennen kann, habe ich mitbekommen, wo jemand aus einem Dienst ausgestiegen ist, was definitiv nicht anders ging, und dann von anderen Menschen fromme Bibelsprüche hinterhergeschickt bekommt, um zu zeigen, dass das ja so gar nicht geht. Manipulieren und kontrollieren kann auch dadurch passieren, dass man mit negativen Folgen droht. Wie auch immer. Und in der Kindererziehung muss man da aufpassen, es gibt logische Konsequenzen des Verhaltens. Die gibt es übrigens für alle in unserem Verhalten. Ja. Aber mit negativen Folgen drohen, die einfach eigentlich nur so einen Druck- und Zwangcharakter haben, ist was anderes. Und das ist nicht nur eine Sache, die in der Kindererziehung läuft, sondern die man auch immer wieder zwischen erwachsenen Menschen beobachten kann. Das hat dann zum Beispiel, kann diesen Satz auch beinhalten, der nicht so gesagt wird: Du darfst dich nicht so verhalten, sonst geht es mir schlecht. Oder sonst werde ich richtig laut. Oder sonst fange ich an zu weinen. Das ist kritisch. Man kann auch durch Schweigen manipulieren, das geht auch. Aber es bleibt halt Manipulation. Schweigen ist nicht immer Manipulation, also so meine ich das jetzt nicht. Ja, also weder weinen, noch laut werden, noch schweigen ist immer Manipulation. Ja, immer schön fein differenzieren. Aber es kann zur Manipulation werden, wenn man es darauf anlegt oder wenn man daraus eine Strategie macht, um das zu erreichen, was man haben will. Hintenrum schlecht reden, vorverurteilen, all das sind schlechte Vorgehensweisen, wenn wir entweder in einem Konflikt drinstehen oder wenn wir erleben, dass Menschen gegen uns sind, wo auch immer. Ob jetzt im gemeindlichen Kontext, ob im großen, globalen Kontext. Ja, das sind einfach mal schlechte Vorgehensweisen. Stattdessen bietet uns Jesus einen echt anderen Weg an, den ich persönlich sehr herausfordernd finde. Und da steht in Matthäus 5 ab Vers 38. Ihr wisst, dass es heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn ist ein Gebot aus dem Alten Testament, und es hat Gott dazu gegeben, damit die Israeliten Straftäter nicht mehr bestrafen, als es nötig ist. Weil das war durchaus Usus in den Ländern damals. Ja, da wurde einfach sehr willkürlich bestraft. Hast du 10 Cent geklaut, dann musstest du 1000 Euro wieder erstatten. Um das jetzt mal nur an einem Beispiel klar zu machen, ja. Also wenn du 10 Cent geklaut hast, dann musst du auch nur 10 Cent wieder erstatten. Das besagt dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich habe mal jemand in der Schule einen Zahn ausgeschlagen. Nach diesem Gesetz hätte der mir auch einen rausschlagen dürfen. Der kannte das nicht, glaube ich. Deswegen habe ich noch alle Zähne im Original. Ich habe mich, glaube ich, auch schon dafür entschuldigt. Genau. Ich aber sage euch, sagt Jesus, setzt euch nicht zur Wehr gegen den, der euch etwas Böses antut. Im Gegenteil, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er dein Hemd bekommt, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der etwas von dir ausleihen möchte. Was will Jesus uns hiermit sagen? Jesus will uns davor bewahren, dass wir mit Rache und Vergeltung unterwegs sind. Dass wir so handeln, wie andere an uns handeln. Ja, er möchte von uns als Christen, von uns als den Kindern Gottes, möchte er, dass wir Gott zum Vorbild nehmen, wie er das macht. Jesus möchte, dass wir sein Beispiel angucken. Und das heißt, dass wir eben nicht Auge um Auge vergelten und Zahn um Zahn, sondern dass wir an der Stelle zurückhaltend sind mit solchen Geschichten, nicht vergelten, ja? Bereit sein, eine Meile mehr zu gehen, als die, die man eigentlich gehen würde. Mehr zu tun, als das, was vielleicht aus eigener Sicht nötig wäre. Damit hängt die Bereitschaft zusammen, auch Nachteile zu erleiden. Und jetzt müssen wir hier ganz kurz mal konkretisieren, in welche Situation ist dieser Text hineingeschrieben. Hier geht es nicht um kriminelle Handlungen als solche. Also wenn zum Beispiel, andersrum, bei uns wurde vor Jahren eingebrochen, da haben wir noch hier an der Waldstraße gewohnt, in Dorsten. Und es war dumm genug, bei uns einzubrechen, es gab nichts zu klauen. Haben sie so einen billigen Videorekorder mitgenommen. Ich glaube, das war auch schon alles, ich kann mich nicht an mehr erinnern. Außer, dass der Schrecken da war, war nicht mehr passiert. So, wenn ich das jetzt anwenden will auf die Situation mit den Einbrechern. Nehmen wir mal an, Aische wäre am Schlafen gewesen. Ich wäre gerade aus dem Badezimmer herausgekommen und hätte gemerkt, wie die Einbrecher aus der Bude, von draußen hereinsteigen und in die Bude hineinkommen. Wenn ich das jetzt wortwörtlich umsetzen würde, in diesem Fall, wo die Einbrecher in die Wohnung kommen, in einer kriminellen Situation, dann hätte ich auch sagen können, wisst ihr was, nehmt, was ihr kriegen könnt, meine Frau liegt im Schlafzimmer. Ja. Es wäre nicht angemessen gewesen. Hätte ich nicht gemacht. Nein, nein. Ja, das ist damit nicht gemeint. Sondern wenn wir selbst um unseres Glaubens willen oder wegen anderer Konflikte, die entstehen, wirklich ja, in solchen Situationen drin sind, dann ist damit auch die Bereitschaft angesprochen, nicht nur den eigenen Vorteil, das eigene Recht zu suchen, sondern bereit sein, auch Nachteile zu erleiden. Und zwar, weil es nicht um das Recht geht, sondern weil es um Gott auch in uns geht und Gott in der Situation. Paulus kritisiert zum Beispiel in 1. Korinther 6 die Christen, weil sie es nicht geschafft haben, einen Konflikt innerhalb einer Gemeinde zu regeln, sondern stattdessen weltliche Gerichtbarkeiten hinzurufen. Da sagt er ihnen, sag mal Leute, kriegt ihr das nicht hin, das innerhalb der Gemeinde zu klären? Mit unparteilichen Leuten. Das ist das, was Paulus da hingeschrieben hat. Und der wichtige Satz, der dann kommt, ist, ihr solltet besser bereit sein, euch benachteiligen zu lassen, als solche Wege zu gehen. Also er wendet dasselbe Prinzip an, wie das, was Jesus hier sagt. Und dabei geht es eben darum, frei zu sein. Es geht darum, frei zu sein von dem Kämpfen um das eigene Recht, von Vergeltung, frei zu sein von Vergeltung, frei zu sein von selbstgerechten Rachegefühlen. Und dann Vers 43 geht's weiter. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Jetzt sitzt hier vielleicht die eine oder andere Person, die sagt, okay, wenn ich das gewusst hätte, bevor ich Jesus mein Leben anvertraut habe, hätte ich mir die ganze Geschichte nochmal überlegt. Ja? Aber Fakt ist, das ist genau der Weg, den Jesus gegangen ist. Betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne und, ich ergänze Töchter, eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Also an der Stelle, denke ich, könnten wir ein lautes Amen sagen, weil wenn wir uns den Gang der Natur so angucken, stellen wir fest, es laufen eine Menge Menschen über die Erde, die nicht alle in ihrer Heiligkeit so weit fortgeschritten sind, wie man immer selbst auch unterwegs ist, natürlich. Ne? Man selbst ist da immer der Maßstab. Und Gott lässt die Sonne scheinen über alle Menschen. Und wir fragen uns manchmal, warum. Ja, weil er Gott ist. Der kann sich das leisten. Wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tun das nicht sogar Leute wie die Zolleinnehmer? Und die waren nicht sehr gemocht. Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen? Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Da ist wieder dieser Satz. Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Jesus stellt uns seinen eigenen Vater als Vorbild hin und letzten Endes damit auch sich selbst und sagt, es geht nicht in erster Linie um uns, sondern es geht um ihn. Und weil es um ihn geht, sollen wir segnen, Gutes wünschen, Gutes tun. Für die, die uns für Feinde halten, beten und nicht gegen sie kämpfen oder um unser Recht kämpfen. Und wenn wir das umsetzen wollen, dann kommen wir schnell an unsere Grenzen. Ich nehme mal an, dass wir da alle im selben Boot sitzen. Ansonsten würde ich hier alleine stehen als jemand, der da an seine Grenzen ab und zu kommt. Aber das geht, wenn wir das ernst nehmen wollen, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, wenn wir Jesus an der Stelle als unser Vorbild nehmen wollen, dann geht es nicht anders, als dass wir da hinkommen, unseren inneren Schweinehund zu überwinden. Wir haben eine natürliche Neigung zur Selbstverteidigung und zur, ja, ich würde mal sagen, auch zur Selbstgerechtigkeit, für unser Recht zu kämpfen. Und ich glaube, dass es notwendig ist, das loszulassen, wenn wir so Jesus nachfolgen wollen. Und was wir stattdessen dann tun können, ist zum Beispiel für Menschen zu beten, die uns wie ihre Feinde behandeln. Und wie gesagt, das kann in der Familie anfangen. Das kann sich aber auch in einem ganz viel größeren Kontext abspielen. Christen haben nicht überall einen guten Ruf. Ja, werden wegen ihrer Überzeugung, wegen ihres Glaubens an sich oder manchem, wofür sie stehen, durchaus von anderen lächerlich gemacht und ja auch bekämpft. Und da sollen wir diese Haltung entwickeln. Nicht in diesen Kreislauf hineinkommen. Ja? Ich muss mich aus dieser Rolle des Feindbildes herausbewegen und irgendwie gucken, dass ich wieder ein schönes Leben habe, sondern loslassen und anfangen, für die zu beten, die einen als Feind sehen. Und ich habe das schon angedeutet, es ist nicht so einfach mit dem inneren Schweinehund und mit der Nachfolge an diesem Punkt. Wie komme ich da hin? Wie komme ich da so hin, dass ich auch nach einer längeren Zeit, wo man durch solche Phasen durchgeht, dass wir als Christen immer noch einen gesunden Glauben haben und keine Neurose. Ich glaube, dass ein wichtiger Aspekt ist, eben nicht, und damit komme ich zum zweiten Punkt, nicht wie Adam und Eva zu handeln. Ja, das ist das Adam- und Eva-Syndrom. Die sollten nicht von dieser Frucht des Baumes essen, nur von diesem einen Baum nicht sollten sie essen. Und stattdessen machen sie es doch. Und dann entsteht ein Dialog mit Gott und Adam und Eva fangen an, sich zu rechtfertigen. Gott hatte sie gar nicht danach gefragt, sich zu rechtfertigen, aber sie machen es. Dann sagt Adam, ich bin da raus, Eva, die hat gesagt, das ist völlig in Ordnung. Ja? Und Eva, ich weiß auch nicht, wie das kam, die Schlange. Und das ist das, wie wir unterwegs sind, oft als Menschen. Das ist so typisch für uns. Wir suchen die Schuld immer bei dem anderen. Wenn du nicht, dann hätte ich auch nicht. Unter Umständen ist es manchmal so, aber trotzdem hat man auch falsch gehandelt. Unter Umständen. Wie kommen wir aus diesem Teufelskreis heraus? Den ersten Aspekt, den ich da nennen will, ist, Respekt voreinander zu leben. Philipper 2, Vers 2. Nicht wahr, schreibt Paulus an die Philipper, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Und das, was Paulus dann nochmal beschreibt, ist die Tatsache, dass Jesus die längste Reise hinter sich gebracht hat, die längste Reise der Demut hinter sich gebracht hat, die ein Mensch hinter sich bringen kann. Er ist vom Himmel, ja, von dem perfekten Wohnort in der Nähe seines Vaters runtergekommen auf die Erde, in unseren ziemlich verkorksten Zustand, den wir in der Welt haben, in unseren Beziehungen, in uns selbst. Er ist zu uns gekommen, um uns auf Augenhöhe zu begegnen, uns einen Weg zu zeigen, der besser ist als das, was wir leben. Er hat unser Leben höher geachtet als sein eigenes und hat sich selbst für unsere Schuld hingegeben, damit unsere Schuld gesühnt werden kann. Mehr Demut geht nicht. Mehr Respekt vor uns als Menschen geht nicht. Wir haben gerade die Diskussion im Fernsehen, und ich sage das jetzt wirklich ohne politische Wertung und irgendeine innerliche Befindlichkeit oder Antwort und Neigung zu dieser Frage. Wir haben diese Diskussion vielleicht im Fernsehen mitgekriegt um Jens Spahn und seine Äußerungen zu Hartz IV. Und jetzt wurden Unterschriften gesammelt, um ihn dazu zu ermutigen, einen Monat mal auf Hartz IV-Niveau zu leben. Also nur mal ganz menschlich gesehen, ich habe das gestern so beiläufig nur mitgekriegt, ganz menschlich gesehen, es wäre mal cool, ne? Wenn das jemand machen würde. Aber ganz ehrlich, es ist nichts im Vergleich zu dem, was Jesus gemacht hat. Die Reise der Demut, die Jesus auf sich genommen hat, ist weitaus länger. Und genau dazu ermutigt uns Jesus im Miteinander. Sowohl präventiv, als auch dann, wenn wir uns schon in irgendwelchen Konflikten befinden oder von anderen Menschen in unserem Lebensumfeld angefeindet werden oder kritisiert werden, wie auch immer. Wir sollen ihn an der Stelle zum Vorbild nehmen. Das heißt, es geht darum, dabei zu bleiben, sich gegenseitig mit Liebe zu trösten und nicht Gleiches mit Gleichem zu behandeln. Ja? Nicht der Rechthaberei hinterherzulaufen, sondern den anderen höher zu achten als sich selbst. Wie Jesus andere Menschen zu lieben. Und das ist eine fette Herausforderung. Denkt mal an Konflikte, die ihr auch mit engsten Freunden gehabt habt, die ihr vielleicht in euren Beziehungen gehabt habt, in eurer Familie. Hand aufs Herz, da geht es ganz oft darum, am Ende als Sieger rauszukommen. Wie kann die Umsetzung aussehen? Wenn sowas zum Beispiel, ich habe eben schon die Bibelstelle aus 1. Korinther 6 erwähnt, deswegen hier mal eine Umsetzung in eine andere Richtung. Wenn wir erleben, dass wir unter uns als Christen Konflikte haben, dann ist es gut, das direkt miteinander zu klären, ja, sich nicht aus dem Weg zu gehen. Warum? Wenn man dem aus dem Weg geht, gibt es immer mehr Beulen unter dem Teppich, unter denen alle Konflikte gekehrt werden. Das ist auf Dauer, führt es zu mangelndem Sauerstoff in der Gemeinde, wenn man das macht. Ja? Und die Huckel im Teppich werden dann immer mehr und man stolpert auch oft. Ja, weil gerade neue Leute in der Gemeinde können sehr schnell über solche Sachen stolpern, weil man nicht weiß, wo die Konflikte so begraben sind. Miteinander klären. Und wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht geht, irgendeine neutrale Person aus der Gemeinde hinzuziehen. Wir haben das schon öfters in der Gemeinde gehabt und im Allgemeinen haben wir da gute Erfahrungen mitgemacht. Aber unabhängig mal davon, wenn es darum geht, wie kann ich Respekt leben, wie kann ich jemand anders höher achten als mich selbst, dann geht es darum, zuzuhören, sich nicht selber zu rechtfertigen, eine Neigung, zu der wir wahrscheinlich alle haben, sondern einfach zuzuhören, um zu verstehen, was hat die andere Person bewogen, an der Stelle mich als Feind zu sehen. Was ist in meinem Kopf passiert, damit ich spreche immer mal so in der, ne, so jeder darf sich selber angesprochen fühlen, was ist in meinem Kopf für ein Bild abgelaufen, sodass ich jemand anders als meinen Feind betrachtet habe? Ja, vielleicht habe ich geglaubt, dass jemand gegen mich ist, ist aber gar nicht. Das passiert auch. Und das kriegt man nur raus, indem man bereit ist, nicht nur seine eigenen Bilder zu pflegen und seine eigenen Überzeugungen, sondern sich zuzuhören. Sich gegenseitig zuzuhören. Und das heißt wieder, den inneren Stolz überwinden und wirklich dahin kommen, mal den Mund zu halten und zuzuhören. Um festzustellen, habe ich da jetzt was falsch gemacht oder habe ich da nicht was falsch gemacht? Es ist ja so, dass nicht alles, was Irritation, Verletzung oder Konflikte oder was weiß ich, Entzweiung verursacht, nicht immer ist es so, dass man was falsch gemacht hat. Aber das, was man gemacht hat, kommt manchmal falsch an. Und dann helfen solche Gespräche auch. Der Punkt ist, Respekt voneinander haben, den Frieden suchen. Wie Jesus alles dafür einsetzen, wenn es geht, um etwas wiederherzustellen. Ja, damit Dinge gekittet werden können. Wo es dann auch dazu kommen kann, dass man vielleicht eine Meile mehr geht, als man selber für notwendig gehalten hätte. Der letzte Punkt, den ich dann wichtig finde, um das auf eine gesunde Art und Weise zu tun, ist der Punkt, dass wir unser Herz kennen müssen. Und das hat wieder mit diesem Punkt von Vergebung zu tun. Ja? Wir sind sehr schnell mit dem Punkt von Vergebung unterwegs und denken, damit wäre dann alles schon erledigt, wenn wir das dann ausgesprochen haben. Das kann auch so sein. Aber ob das so ist oder nicht, hängt von deinem Herzen ab, von deinem Herzenszustand, von meinem Herzenszustand. Die Gefahr ist, dass wir vergeben, obwohl unser Herz noch voll ist mit Emotionen, die alles andere als geheilt sind. Die wir dann aber fromm kaschieren. Ja? Wut, Ärger, Ohnmacht, Trauer, Selbstmitleid, Bitterkeit. Das sind Gefühle, die machen sich breit in unserem Herzen, wenn wir enttäuscht sind. Enttäuschung. Es hat eine Power. Enttäuschung bringt einen zu inneren Festlegungen, bei denen wir aufpassen müssen, dass die uns nicht den Rest unseres Lebens begleiten. Und wenn wir da fromm an der Oberfläche Vergebung aussprechen und sagen, ja, ich habe vergeben, aber, ja, dann können wir den ersten Teilsatz gleich vergessen. Wichtig ist, was dann nach dem Aber kommt. Das ist das Entscheidende. Diese Gefühle werden sich Raum schaffen, ob wir das wollen oder nicht. Und der bessere Weg ist, uns dem zu stellen, was in unserem Herzen ist. Und die Bibel ermutigt uns dazu. In 1. Timotheus 1, Vers 5 steht nämlich Folgendes. Das Endziel des Gebotes ist Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Ich glaube, den Bibelvers hört ihr jetzt auch nicht das erste Mal von mir. Aber dieser Bibelvers ist so wichtig. Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. 1. Timotheus 1, Vers 5. Was ist ein reines Herz? Ein reines Herz ist ein Herz, das aufgeräumt ist. Soweit ich es mit Gottes Hilfe schaffen kann. Ja, wo ich keine versteckten Motive, keine verdrängten Emotionen drin habe. Das ist ein Idealzustand, das weiß ich. Ja? Aber soweit wie es geht. Ja, solange all dieser Mischmasch an Gefühlen, der uns manchmal in Situationen, wo wir uns ungerecht behandelt fühlen, wo wir sauer auf jemand sind, ja, wo das noch in unserem Herzen ist, können wir viel von Vergebung reden. Aber unser Herz spricht eine andere Sprache. Und Gott möchte uns helfen, ein reines Herz zu bekommen, ein aufgeräumtes Herz. Das ist ein schönes, also ein Wort, was mir sehr gefällt in dem Zusammenhang. Er möchte, dass wir Gott und andere Menschen aus einem guten Gewissen heraus lieben. Ich glaube, dass es für uns als Christen eine echte Gefahr ist, dass wir Menschen aus einem schlechten Gewissen lieben. Weil wir wissen, dass Gott Vergebung wichtig ist. Und dann gibt es ja die Geschichte in der Bibel, wenn wir nicht vergeben und so, ne, dann kommt der Peiniger und hast du nicht gesehen, so dann ist sowieso schon der Tod im Topf. Ja? Lieben aus einem schlechten Gewissen. Wo wir dann irgendwelche Bibelstellen teilweise aus dem Zusammenhang herausreißen und irgendwie nicht richtig auf die Prozesse achten, die Gott mit uns in unserem Herzen gehen will. Weil Gott möchte nicht, dass wir ihm folgen wie einem Gesetzbuch, sondern dass wir ihn als Vorbild nehmen, der eine Person ist, der uns freiwillig liebt, der nicht dazu gezwungen worden ist und der genügend Geduld mit uns hat, um darauf zu warten, dass wir ihn aus einem reinen Herzen heraus lieben und auch aus einem sortierten Herzen heraus dann auch Vergebung aussprechen können. Und dieses schlechte Gewissen kann dann deswegen da sein, weil wir tatsächlich was falsch gemacht haben. Dann kann ein Gewissen anschlagen, sollte. Und dann kann man damit ja zu Gott gehen, weil Gott ist sowas von offen, um uns unser schlechtes Gewissen wegzunehmen, um uns Frieden zu geben. Ja, um damit Freiheit reinzukommen, da ist der so ein Spezialist drin. Die Bibel ist voll davon. Es kann aber auch sein, dass ich ein schlechtes Gewissen deswegen habe, weil ich mich für alles verantwortlich fühle. Und wenn dann irgendwas schiefläuft, was unter Umständen gar nicht, oder wenn irgendwelche Konflikte entstehen, dann fühle ich mich auf einmal verantwortlich. Und dann hat man ein schlechtes Gewissen. Aber eigentlich hat man dieses schlechte Gewissen nicht wirklich vor Gott, sondern man hat es vor sich selbst oder vor den Menschen, vor seinem eigenen Anspruch. Und dieser Anspruch erhebt sich manchmal wie eine unsichtbare Autorität in unserem Gewissen. Und dann haben wir ein schlechtes Gewissen. Du hast versagt. Du hast das nicht richtig gemacht. Wo steht das? Man kann auch ein schlechtes Gewissen haben, weil einem einfach Vorwürfe gemacht werden. Weil Vorwürfe hinterlassen schon was. Ob jetzt gerechtfertigt oder ungerechtfertigt. Es macht am Ende einen Unterschied, aber so, das ist wie eine Beule, die man dann innerlich als Mensch manchmal erlebt, ja, und die sich dann auch in dem schlechten Gewissen ausdrücken kann. Und Gott möchte, dass unser Gewissen sich nicht schlecht fühlt, sondern dass wir klar sind mit ihm. Dass wir wissen, wo unsere Schwächen, wo unsere Fehler sind. Dass wir das eingestehen können und dass an der Stelle einfach ein gutes Gewissen die Folge ist. Und ungeheuchelter Glaube ist das, was entsteht, wenn wir die beiden anderen Punkte beherzigen. Unser Herz vor Gott aufräumen, mit ihm aufräumen lassen und ein gutes Gewissen von ihm bekommen. Dann sind wir in der Lage, aus einem ungeheuchelten Glauben Gott zu begegnen und anderen Menschen zu begegnen, anderen Menschen wirklich aus einem ungeheuchelten Glauben heraus zu vergeben. Mir hat das mal unwahrscheinlich geholfen, das Thema ist zu groß, um da jetzt näher drauf einzugehen, aber Vergebung ist halt in Konflikten sehr wichtig, deswegen nur noch mal dieses eine Beispiel. Mir hat es mal echt geholfen zu wissen, wenn ich etwas vergebe, dann vergebe ich es nicht in den freien Raum hinein, so am grünen Tisch, sondern ich vergebe es auf den Punkt. Das heißt, ich muss mir bewusst machen, was will ich denn bei jemand anders verzeihen oder vergeben? Das muss ich wissen, weil sonst ist es ein bisschen Makulatur. Ja, sonst ist es unter Umständen so ein bisschen fromm kaschiert. Wirklich vergeben tue ich dann, wenn ich weiß, wo ich mich schlecht behandelt fühle als Mensch. Und dann sage, und das vergebe ich dir. Dir, der du das getan hast. Genauso wie Jesus, der am Kreuz gehangen hat und unserer Schuld ins Auge gesehen hat. Der ist nicht einfach so mal idealistisch und irgendwie von der Welt abgehoben am Kreuz gestorben. Der hat unserer Sünde ins Auge geguckt und gebetet, Herr, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und hat unsere Schuld getragen. Und Vergebung ausgesprochen. Und an diesen Punkt kann Gott uns immer wieder bringen. Wenn wir uns in Konflikten, in Anfeindungen, ob zwischenmenschlich enger gestrickt oder einfach in einem größeren gesellschaftlichen Kontext, da können wir immer wieder vergeben. Das ist möglich. Und trotzdem kann es manchmal notwendig sein, sich selbst zu schützen, eine Zeit auf Distanz zu gehen. Aber ich glaube, wir sollten echt darauf aufpassen, je nachdem, in welchen Kontexten sich solche Sachen abspielen, dass wir nicht vor uns selber wegrennen oder vor der Lösung des Konfliktes. Weil das ist auch so eine Neigung, die wir Menschen haben. Ja, komm, die Zeit heilt alle Wunden. Quatsch. Die Zeit heilt keine Wunden. Die lässt es bestenfalls mal in den Hintergrund rücken. Aber das heißt nicht, dass David geheilt ist. Was ich dann gerne mache, und das habe ich schon öfters erwähnt, ist Tagebuch schreiben, weil mir das echt hilft, mein Herz, mein Gewissen, meinen Glauben vor Gott zu sortieren und auf den Prüfstand zu stellen. Ich finde es sehr, sehr schwierig, nur in meinem Kopf und mit mir selber solche Dinge auszumachen. Da kriege ich einen Knoten. Aber wenn ich anfange zu schreiben, dann habe ich einen Spiegel von mir selbst vor mir und ich weiß, okay, so geht's mir. Ach, so ist das. Ja, sieh mal. Ja, und auf einmal werden Gefühle zu Worten und das, was ich vorher nicht auf den Punkt bringen konnte, wird zu Sätzen. Und dann kommt Gott da noch mit rein und seine Gedanken, seine Bibelverse. Und auf einmal wird aus der ganzen Geschichte ein Schuh und ich habe am Ende das Gefühl, mein Herz ist aufgeräumt. Und ich weiß, wie ich mich in diesem Konflikt verhalten kann, wenn ich da dranbleibe. Ich weiß, wie ich mich gegenüber Menschen verhalten kann in der Gesellschaft, die vielleicht anders denken als ich. Es ist wichtig, dass wir unser Herz vor Gott reinhalten, sortiert halten, unser Gewissen vor Gott immer wieder wirklich resetten lassen und dass da ein gutes Gewissen ist. Auch das reflektierende Gespräch mit irgendjemand ist da eine echte Hilfe. Gott weiß um all unsere Schwächen, er weiß um alle unsere Konflikte, er weiß um die Dinge, vor denen wir Angst haben, wo wir auch Angst haben, davor abgelehnt zu werden, weil man vielleicht Christ ist, weil man glaubt, weil man vielleicht bestimmte Überzeugungen auch hat. Und Gott ist da mittendrin und Gott will uns da helfen. Und das ist das, weswegen Jesus Mensch geworden ist. Er ist diesen Weg vor uns schon hergegangen. Er hat es alles erlebt. Und sein Geist ist jetzt mitten in solchen Prozessen drin, da wo wir als Menschen vielleicht solche Dinge erleben. Vielleicht versuchen, dem aus dem Weg zu gehen. Vielleicht versuchen, davor wegzurennen. Vielleicht versuchen, uns Dinge schön zu reden. Gott ist da drin. Und wenn wir merken, dass wir da drin sind und dass Gott da mit drin sind, dann lautet die Frage nicht, wie bekomme ich Recht? Sondern die Frage lautet, was willst du mir beibringen? Weil Gott will immer einen Weg mit uns da drin gehen. Gott will solche Situationen nutzen, um uns ihm ähnlicher zu machen. Nehmt Gott zum Vorbild, hat Paulus geschrieben. Und genauso wie bei Jesus, der durch eine Leidenszeit gegangen ist, dann hinterher die Auferstehung gekommen ist, genauso will Gott für uns alle, die wir solche Situationen erleben, schuldlos oder schuldhaft, wie auch immer, er will uns Auferstehungserlebnisse schenken, wo neue Chancen möglich sind, wo Dinge gekittet werden können, wo einfach ein neuer Weg sich auftut und wir den gemeinsam und mit Gott zusammen gehen können. Das ist Evangelium. Und dabei dürfen wir immer wissen, Jesus ist völlig schuldlos oder hat völlig schuldlos gelitten. Diesen Schuh können wir uns als Menschen nicht anziehen. Wir haben immer auch unsere Ecken und Kanten. Und trotzdem will Gott uns das schenken, das, was er Jesus geschenkt hat. Wenn wir bereit sind, ihm nachzufolgen, mit all unseren Schwächen, die wir dabei haben und Einbrüchen, ja, aber er will uns dabei helfen und uns immer wieder neue Chancen schenken auf Erstehungserlebnisse. Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. In dem Sinne möchte ich uns einfach einladen, wenn du jetzt nichts anderes geplant hast, einfach in die Anbetung reinzugehen. Das, was Jesus getan hat, steigt schon wie ein Duft vom Altar zu Gott. Wir dürfen jetzt Danke sagen und dann wird dieses Danke von unserem Herzen auch wie ein Duft vom Altar zu Gott steigen.